Die Bundesliga ist zurück. Und natürlich auch Kicker Daily in dieser neuen Woche. Der erste Spieltag hatte direkt mal ordentlich Zündstoff. Leverkusen bleibt sich treu. Bayern mit dem Last-Minute-Siegtreffer. Die Bayern stolpern fast in Wolfsburg und der VfB muss direkt mal federn lassen. Natürlich durfte auch eine Diskussion über den VAR nicht fehlen. In Gladbach, in Augsburg. Die Bundesliga wirkt, als wäre sie nie weg gewesen. Unser großes Thema heute ist die Auftaktpleite des VfB im Duell mit Freiburg. War der Hype nach dem starken Auftritt im Supercup verfrüht? Und welche Bausteine fehlen dem Kader noch, um an die starken Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen? Keiner könnte diese Fragen besser beantworten als unser Stuttgart-Experte George Moisidis. Also, mal ganz simpel gefragt. Warum hat der VfB trotz Traumstart mit Führung nach wenigen Minuten in Freiburg verloren?
Die Führung des VfB war ja im Endeffekt ein Geschenk. Erste Ecke, gleich genutzt, Tor, alles super. Eigentlich hatten dann die Stuttgarter das Spiel wirklich im Griff, hatten Spielkontrolle, haben gut kombiniert eigentlich, haben weitgehend die Partie bestimmt. Und dann kam witzigerweise der Bruch durch die erste Trinkpause nach 20 Minuten. Die Freiburger haben es dann irgendwie geschafft, quasi das Spiel der Stuttgarter auszuspionieren, sage ich mal. Sie haben dann plötzlich gemerkt, okay, wir müssen hier und hier und hier ansetzen. Also ein Punkt war zum Beispiel, dass sie dann verstärkt über die linke Seite oder Freiburger linken Seite in die Tiefe gespielt haben, viel stärker, wo eben zum Beispiel der VfB versucht hat, mit Stenzel hinter Leveling die Seite zu schließen. Leveling hat plötzlich irgendwie nicht mehr ganz so konsequent nach hinten mitgearbeitet. Stenzel hat Tempoprobleme und entsprechend wurde die Seite oft überlaufen. Und ich meine, dass das Duo Grifo und Günther sehr gefährlich ist, gibt's ja nicht erst seit Samstag, das ist ja seit Jahren bekannt. Und da gab es eine große Schwachstelle beim VfB. Also war zum Beispiel ein Punkt. Danach ging es dann los, dass man plötzlich gemerkt hat, dass der VfB nicht mehr griffig, nicht mehr aggressiv, nicht mehr Tempo, nicht mehr konzentriert, sehr, sehr viele Abspielfehler, Unkonzentriertheiten im Zusammenspiel. Also man hat gemerkt, dass gewisse Abläufe nicht mehr funktioniert haben. Die Gründe dafür sind natürlich auch in der neuen Mannschaft zu sehen, weil man nicht vergessen darf, neuer Kader, neuer Spieler. Da müssen natürlich dieses Spielsystem, die Formation, wie man zusammenspielt, muss sich erst entwickeln. Dazu kommt, dass der VfB bis jetzt immer im 4-2-3-1 gespielt hat. Und das war quasi das erste Mal, dass sie mit Dreierkette und dann eben zwei Flügeln, also zwei Linienspielern, davor zwei im Zentrum und da davor wieder zwei Außenspieler hinter einer Spitze agiert haben. Also da hat man gemerkt, dass da einfach die Souveränität einfach nicht da war, weil die Abläufe nicht da waren. Und dann kam dazu, muss man einfach sagen, dass, und das ist etwas, was man ihr und was der Trainer und auch der Sportvorstand der Mannschaft vorwerfen, dass die Mannschaft dann ihre Wehrhaftigkeit verloren hat. Du hast nicht den Eindruck gehabt, dass die Mannschaft sich irgendwie dagegen stemmt. Also man hat versucht, zwar Ballkontrolle zu haben, aber das war dann ein Ballgeschiebe. Man war nicht dynamisch, man ist nicht mehr in die Tiefe gegangen, man hat sich festgerannt an den doch stabil stehenden Freiburgern. Und es gab auch gewisse personelle Schwachpunkte. Also Beispiel, Alexander Nübel sieht beim ersten Tor nicht gut aus, beim zweiten sieht er schlecht aus, zusammen mit Kretzig. Dennis Undaff war witzigerweise sehr bemüht, muss man ihm ja lassen, aber man hat dann auch gemerkt, dass der erst seit zwei Wochen quasi wieder im Training ist und dass der einfach nicht fit ist. Also wenn der mal einen 10-Meter-Sprint angezogen hat, hast du dann gemerkt, dann hat er gepumpt wie ein Maikäfer. Und das hat man einfach gemerkt, in dem Spiel haben ganz viele Punkte dann nicht mehr zusammengepasst und dann wurde es ein leichtes Spiel für die Freiburger.
Wie schon angesprochen, nach dem Supercup-Spiel gegen Leverkusen schien der VfB gut gerüstet für die Liga. Ein starker Auftritt dort machte den Fans Hoffnungen, dass der Höhenflug direkt so weitergehen könnte. Wo steht der VfB denn jetzt?
Also Baden-Württemberg-Derby zu verlieren tut den Schwaben immer besonders weh. Also ich glaube, sie hätten lieber in Bochum verloren oder so, als jetzt in Freiburg. Aber grundsätzlich ist es so, der Supercup, muss man vielleicht noch ein kleines bisschen dazu sagen, im Supercup war waren große Teile der Mannschaft noch zusammen. Also in Freiburg hat zum Beispiel noch, was ich vergessen habe vorhin, Mittelstädt gefehlt mit Adduktorenproblemen, dafür spielte Kretzig. Damit war schon mal so mal diese linke Seite schon ein kleines bisschen auseinandergenommen worden, die früher ja sehr, sehr gut funktioniert hat, die Seite Mittelstädt und Fürich. Dann hast du gemerkt, dass eben Stiller in der Abwehrzentrale gespielt hat. Er hat sehr im Mittelfeld gefehlt, neben Karasor, hat also, weißt, diese Ballsicherheit, diese Kontrolle über die Entwicklung des Spiels, Überraschungsmomente auch mit bestimmten Pässen oder sowas hat auch gefehlt. Dazu eben, wie gesagt, die Ausfälle, zum Beispiel Fehler von Nübel oder eben auch Undaf, der einfach keinen fitten Eindruck macht. Da kam einfach zu viel zusammen. Das war in Leverkusen anders. Also da war Mittelstädt dabei, da war Fürich dabei, da waren Abläufe dabei, da war auch Viererkette, also Formation hat gestimmt, 4-2-3-1, mit eben Rouault zum Beispiel, der jetzt ausfiel mit einer Schulterverletzung und da haben sie keine richtigen Alternativen dazu. Also es kam jetzt sehr viel zusammen. Das ist natürlich schon eine Niederlage mit sehr bitterem Geschmack. Auch eine, die ein Weckruf sein sollte und auch wird, glaube ich, aber letztlich nicht unbedingt eine ist, die man, wie soll ich es nennen, dramatisieren sollte. Weil es ist, wie gesagt, es ist völlig klar, dass diese Mannschaft sich noch finden muss. Also da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen. Aber ich glaube, morgen Abend, das wird schon eine Art Nagelprobe sein, weil in Münster genau das gefragt sein wird, eben Wehrhaftigkeit. Zweitliga Aufsteiger, auswärts, die werden kämpfen bis zum Umfallen, die werden alles geben, werden ihre Chance suchen, werden wahrscheinlich auch sich selbstbewusst geben durch eben diese Niederlage der Stuttgarter. Und da ist eben Wehrhaftigkeit gefragt, Einsatzwille, Laufbereitschaft, Zweikämpfe annehmen, auch mal einen Schritt mehr zu gehen als der Gegenspieler. Diese Tugenden werden morgen gleich extrem wichtig sein. Ich denke, dadurch, dass es auch ein Abendspiel ist, also nicht diese hohen Temperaturen sein werden, dass wahrscheinlich Mittelstädt spielen wird. Dazu gibt es ja jetzt auch, bin ich relativ sicher, dass er auch ein bisschen umbauen wird wieder. Kann ich mir gut vorstellen, dass da durchaus die Mannschaft morgen ein anderes Gesicht zeigt.
Wenig Zeit bis zum Pokalspiel in Münster. Nur noch wenig Zeit, bis das Transferfenster schließt. Der Kader hat noch eine große Lücke. Aber auch auf der Abgangsseite könnte noch etwas passieren.
Sie haben ja jetzt den El Bilal Touré geholt, der sowohl hinter der Spitze als auch eben rechts und links spielen könnte, auf den Flügeln. Sie haben jetzt mit ihm 11 Spieler für 4 Positionen vorne, wenn sie im 4-2-3-1 spielen. Das ist schon ein ordentliches Gedränge. Man hat ja zum Beispiel gesehen, dass Jong überhaupt nicht dabei war in Freiburg. Bei ihm gibt es schon Gespräche, dass er den Verein wahrscheinlich verlässt. Also sieht sehr danach aus. Silas kam gar nicht zum Einsatz, obwohl man eigentlich sagen muss, dass er eigentlich eine ordentliche Vorbereitung gespielt hat. Auch das ist ein Zeichen, aber ich glaube, bei ihm gab es bis jetzt noch keine großen Angebote. Ansonsten auf der Abgangsseite wird sicherlich so sein, dass zum Beispiel ein Luca Pfeiffer, da gibt's ja Kontakte zum KSC, die ihn gern wollen würden. Da ist dann immer dann die Frage, können sie sich ihn leisten oder wie sind die Konditionen? Genauso ein Ömer Beyaz, den es zurück in die Türkei zieht. Er kann leider nicht beim VfB 2 dritte Liga spielen als Nicht-EU-Ausländer, was in dem Moment dann einfach schwierig ist, weil er sonst keine Spielpraxis kriegt. Und dann haben wir noch Wahid Fagir. Da bin ich mal gespannt. Der konnte halt bei den letzten zwei Leinen auch nicht unbedingt so überzeugen, als dass er jetzt alle Schlange stehen. Aber auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass noch was passiert. Auf der Seite zu Neuzugänge. Ich bin sicher, dass noch irgendein Innenverteidiger kommen wird. Es muss ein rechter Innenverteidiger sein. Es ist ja das Problem, was sie haben, weil sie ja nur Rouault haben, der jetzt verletzt ist, mit André Chase eben ein Talent, der hat sein Debüt jetzt erst gefeiert. Und dann wäre die nächste Alternative eben ein Linksfüßer, zum Beispiel eben ein Zagadou. Aber der hat ja auch noch Nachholbedarf nach seinem Kreuzbandriss. Also da wird sich sicher was tun. Mehr glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil das Budget ist doch schon relativ weit ausgereizt. Wenn man sieht, dass sie, weiß ich nicht, 65 Millionen oder wie viel sind mittlerweile ausgegeben haben, dann muss man sagen, glaube ich nicht, dass jetzt so viel noch drin sein wird, um jetzt irgendwo noch dick einzukaufen.
Da könnte es also noch ein paar Meldungen aus Stuttgart geben im Laufe der Woche. Erstmal natürlich voller Fokus auf den Pokalauftritt in Münster. Und wir richten den vollen Fokus jetzt erstmal auf die News des Tages. Ein Augsburger Co-Trainer für die dänische Nationalmannschaft. Eigentlich ist Lars Knudsen der Experte für Standards beim FCA und kümmert sich genau um dieses Thema. Doch nun ist er vorübergehend freigestellt. Der Grund ist für ihn allerdings erfreulich. In der kommenden Länderspielpause wird er die dänische Nationalmannschaft als Chefcoach betreuen. Der eigentliche Trainer von Danish Dynamite, Morten Wieghorst, fällt krankheitsbedingt aus. Geldsegen für den VfB Stuttgart. 2021 verließ Nicolas Gonzalez die Schwaben in Richtung Florenz. Und der VfB ließ sich eine Weiterverkaufsklausel in den Vertrag schreiben. Nun zieht der Argentinier weiter zu Juventus Turin. Für 33 Millionen Euro Sockelablöse plus 5 Millionen an möglicher Boni. Davon geht nun ein gewisser Teil, branchenüblich sind etwa 10% nach Stuttgart. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Kicker Daily. Schön, dass ihr dabei wart. Euch einen guten Start in die Woche und wenn ihr keine Transfers bis zum Deadline Day verpassen wollt, dann checkt regelmäßig eure Kicker-App. Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 13 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Hi, ich möchte euch Geschichten erzählen über Sportlerinnen und Sportler, die die Welt verändert haben. Im neuen Sportschau-Podcast Changemakers. Etwa die Story von Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste, der es geschafft hat, Menschen während eines Bürgerkriegs wieder zueinander zu führen. Oder die von Billie Jean King, der besten Tennisspielerin ihrer Zeit. Wie wurde sie zur Ikone der Gleichberechtigung, auch über den Sport hinaus? Changemakers, wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.